1,5 Jahre sind vergangen, seit die Baufirma unser Haus gekauft hat. Es ist Sommer, ein ganz normaler Tag. Mein Mann Max und ich versuchen, wie immer, möglichst lange in der Stadt zu bleiben, nicht heimzugehen, weil uns dort nur Lärm, Dreck und Baustelle erwarten. Wir kommen also spät abends heim, fallen gleich ins Bett. Als wir am nächsten Morgen ins Wohnzimmer kommen, klafft dort ein Loch in der Decke. Und auf unserem Sofa liegt Bauschutt.
Ja, eines Morgens war da einfach ein Loch, punktum. Man konnte auch tatsächlich durchgucken.
Also es war einfach krass. Ich konnte es echt nicht glauben, als ich das gesehen habe, weil einfach die Vorstellung, dass da jemand sitzt und dir fällt einfach die Decke sprichwörtlich auf den Kopf.
Das ist die Radio-Doku mit dem dritten Teil der Serie Der Kampf um meine Wohnung. Ich bin Miriam Garufo und das ist meine persönliche Geschichte. Ein Tagebuch des ganz realen Immobilienwahnsinns, könnte man sagen. Um alle Beteiligten zu schützen, habe ich einige Namen verändert und Details unkenntlich gemacht. Was bisher geschah? Das Mehrfamilienhaus in München, in dem wir wohnen, wurde von einer Baufirma gekauft. Die modernisiert es komplett, von oben bis unten, um die einzelnen Wohnungen darin teuer verkaufen zu können. Rund die Hälfte der Mieter ist schon weg. Aber wir Übriggebliebenen wollen auch weiterhin darin wohnen bleiben. 10 Jahre lang haben wir Bestandsschutz, so steht es im Gesetz. Nur, wir alle drehen langsam durch. Denn unser Eigentümer überhäuft uns mit Abmahnungen, Anwaltsschreiben und lockt mit Geld, damit wir ausziehen. Außerdem sind die Bauarbeiten so umfassend, dass wir es kaum mehr aushalten. Mein Mann Max und ich wohnen im 4. Stock. Über uns, neben uns und unter uns werden Luxuswohnungen gebaut. Unsere Wohnung ist inzwischen baufällig geworden. Und jetzt sind auch noch unser Sofa und der Teppich voller Bauschutt und rotem Staub. Also voll mit dem, was mal Teil unserer Wohnzimmerdecke war. Durch das Loch in der Decke können wir nach oben in den Speicher schauen, wo gerade das Luxusloft entsteht. Wir fotografieren das Loch, rufen den Vermieter an. Meine Freundin Steffi, die mich in dieser Zeit oft besucht, erinnert sich an den Tag.
Und dann kommt noch so eine Aussage, nur ja, wir schicken jemanden vorbei, der macht den Staub vielleicht weg. Keine Art von Entschuldigung oder irgendwie. Aber es hätte ja echt was Krasses passieren können, wenn dort jemand gesessen wäre.
Immerhin kommt ein paar Tage später ein Handwerker und dichtet das Loch im Wohnzimmer mit Mörtel ab. Geweißelt wird nicht.
Es ist nie aus eigener Motivation einfach sauber etwas gut gemacht worden, sondern immer nur so viel, dass sie sich nichts mehr vorwerfen lassen können. Aber es war eigentlich klar, wenn irgendwo ein Mangel auftritt, okay, das begleitet uns jetzt wieder ein paar Wochen.
Neben dem zugemörtelten Loch sind noch immer mehrere lange Risse. Und die Wohnzimmerdecke hängt gefährlich durch. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wieder was passiert. Und tatsächlich entgehen wir nur knapp der nächsten Katastrophe.
Es war spät nachts und Starkregen und dann haben wir halt gemerkt, es tropft durch unser Loch. Und dann bin ich in den Speicher hoch, wo diese Baustelle war und habe gesehen, dass halt ein großer Teil des Dachs nicht gedeckt ist, nur auch wieder durch eine andere große Plastikfolie geschützt ist, sozusagen, die hektoliterweise voll ist mit Wasser. Also ein atemberaubendes Bild. Zig Badewannen voll mit Wasser. Dann habe ich den Hausmeister angerufen und habe ihm noch geholfen, mit irgendwelchen Stangen dieses Wasser halt dann übers Dach rauszudrücken auf dem Gehweg. Also wenn die gerissen wäre, dann will man sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre. Also es wäre zuerst in unser Wohnzimmer und dann durch das ganze Haus geflossen mit einem Wumms, ja.
Unsere Wohnung nimmt inzwischen so viel Raum in unserem Leben ein, als hätten Max und ich einen zweiten Job. Wir haben über 100 Mails und Briefe geschrieben und genauso viele Telefonate geführt. Und es hört nicht auf. Max und ich geraten immer öfter aneinander.
Da kann ich mich noch erinnern, da kam, glaube ich, wieder ein Brief. Weiß jetzt nicht mehr, zu welchem Thema das damals war, aber wieder irgendwas, wo so das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ja, wir müssen wieder was machen und du warst voll aktiv. Ja, und wir müssen jetzt den anrufen und wir müssen das klären und keine Ahnung. Und ich habe nur noch gesehen, der Max hing so einfach nur auf seinem Stuhl und schaut mich an und denkt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr.
Der Grund für unseren Zoff: Wir haben eine dicke Klageschrift vom Amtsgericht München per Post bekommen. Unser Eigentümer verklagt uns, weil wir angeblich die Modernisierungsarbeiten nicht dulden würden. Wir können es kaum glauben. Wir müssen vor Gericht? Was haben wir denn getan? Unserem Berater beim Mieterverein fällt dazu nur ein Wort ein. Er vermutet:
Zermürbungstaktik.
Ich bin wütend. Unseren Hauseigentümer sehen wir nie persönlich. Alles läuft immer nur schriftlich per Anwalt. Eines Tages aber sehe ich, wie ein großer Mann in einem teuren Auto vor unser Haus fährt und aussteigt. Gemeinsam mit einer elegant gekleideten Frau. Auch wenn ich unseren Rechtsberater im Kopf habe, bloß nichts Affektives machen, nichts mündlich, spreche ich die beiden an. Tatsächlich, es ist der Chef der Baufirma, unser Hauseigentümer.
Das waren ja auch feine Pinkel. Das waren jetzt nicht die Typen, die im staubigen Gang eine Baustelle beaufsichtigen, sondern das waren eher die Anzugträger, die halt sich darum kümmern, dass ihr Geld möglichst schnell möglichst viel mehr wert wird und so weiter. Also die hatten da jetzt einfach nicht so Lust auf so einen direkten Kontakt.
Unserem Hauseigentümer ist es sichtlich unangenehm, als ich ihn im Treppenhaus überfalle und ihn auf die Klage anspreche. Er weicht mir aus. Außerdem sage ich, dass ich möchte, dass unser Sofa und unser Teppich professionell gereinigt werden, nachdem unsere Wohnzimmerdecke darauf gefallen ist. Er willigt ein und kündigt an, ein weiteres Gespräch mit mir und meinem Mann führen zu wollen. Ich frage, warum? Er antwortet nur vage, dass es um die Zukunft gehe. Ich sage, er solle sich bitte schriftlich an uns wenden. Natürlich ist es nur ein weiterer Versuch, uns dazu zu bringen, aus der Wohnung im vierten Stock auszuziehen. Wir bekommen ein paar Tage später ein Angebot von unserem Eigentümer, wie sein Anwalt schreibt. Wir könnten ja in den ersten Stock ziehen, in eine bereits luxussanierte Wohnung, in der vor einem Jahr noch unsere Nachbarn gewohnt haben. Unser Eigentümer würde dann die Klage gegen uns fallen lassen. Zum ersten Mal diskutieren Max und ich ernsthaft darüber, aufzugeben. Wir streiten. Mal wieder. Wir könnten doch jetzt nicht einfach so einknicken, sage ich. Max hält dagegen. Es sei sowieso alles nur noch eine einzige Baustelle. Wer weiß, was nach dem Loch in der Decke noch alles kommt. Und die Klage. Ich bin mir nicht sicher. Aber Max hat recht. Wir sind inzwischen längst nicht mehr so kämpferisch wie am Anfang.
Fakt ist, dass der Druck einfach von allen möglichen Seiten so groß wurde, dass wir uns mehr und mehr gedrängt gefühlt haben, einfach da in einer wie auch immer gearteten Einigung zuzustimmen, wo bei uns da das längere Wohnrecht sehr wichtig war oder wichtiger als jetzt irgendwelche Summe X oder Summe Y. Und so kam es halt dann für uns dazu, dass wir gesagt haben, okay, dann schauen wir mal, wie eine Einigung aussehen kann.
Wir einigen uns also mit unserem Eigentümer. Der zieht daraufhin seine Klage zurück. Häufig fließt bei solchen Einigungen auch Geld, wie mir der Mieterbund in München später bestätigt. Was aber meist nur ein Schmerzensgeld sei für das, was man vorher an Lärm, Dreck und Psychodruck mitmachen durfte. Die meisten Mieter unterschreiben dafür eine Stillschweigeklausel. Würden sie später darüber sprechen, ob und wie viel Geld sie bekommen haben, würden sie empfindliche Vertragsstrafen riskieren. Ob das bei uns auch so war, darf ich hier leider nicht sagen. Im Herbst 2014 ziehen wir also vom vierten in den ersten Stock in unserem Mehrfamilienhaus in München. Was wir da noch nicht wissen, wir werden auch den ersten Stock viel früher verlassen, als wir wollen und früher als mit unserem Eigentümer ausgemacht. Jetzt sind das dritte und vierte Stockwerk komplett leer. Insgesamt sind wir nur noch drei Parteien von ursprünglich neun im Haus. Doch auch im ersten Stock will einfach keine Ruhe und kein Frieden einkehren. Wir wohnen jetzt in der luxussanierten Vorzeigewohnung unseres Eigentümers. Bei der ausführlichen Übergabe macht er uns klar, dass er keinen noch so kleinen Kratzer im neu geschliffenen Parkett oder in der maßgeschneiderten Küche dulden werde. Ab sofort passen wir höllisch auf, gehen nur noch mit Filzpantoffeln in die Wohnung, putzen die Küche lieber zweimal als einmal. Dabei stellt sich heraus, dass vieles noch gar nicht fertig ist in der Wohnung.
Es gab so einen Einbauschrank im Bad, der nie wirklich funktioniert hat. Es hat auch ewig gedauert, wieder 15 Mal hin und her telefoniert. Der Türstock hat die Haustür eingeklemmt. Die Dusche hat nicht funktioniert. Warum, weiß ich gar nicht mehr. Aber da musste auch nachgearbeitet werden und so weiter. Also es ging fröhlich weiter mit etlichen Mängeln.
All das heißt für Max und mich, wieder Bauarbeiter in die Wohnung lassen, Telefonate führen, E-Mails schreiben.
Also die Beziehung hat natürlich stark darunter gelitten, dass es halt dauernd diese Strategieabstimmungen geben musste, gezwungenermaßen, wer ruft die an, was sagst du dann, aha, okay, dann müssen wir uns wieder wortgenau absprechen, was sagt er, dann was antwortest du drauf und so weiter, also ein totaler Affentanz.
Wir brauchen eine Pause, einen Reboot. Wir fahren in den Urlaub, es ist wieder Winter, Januar 2015, 2 Wochen weg.
Wir kamen aus dem Urlaub zurück. Das ganze Bad war mit Scheiße überflutet, weil es einen Rohrschaden gab und irgendwie die Fäkalienableitung nicht funktioniert hat und unser schönes Designerklo übergequollen ist. Das war auch eine schöne Überraschung.
Max und ich können nur noch hysterisch lachen, als wir das überschwemmte Bad mit einem 10 cm hohen Abwasser-Fäkaliensumpf erblicken, unsere Urlaubskoffer noch in der Hand. Ich denke, wenn ich das unseren Freunden erzähle, werden sie mir nicht glauben. Sie werden denken, jetzt übertreibt sie langsam. Routiniert rufen wir bei der Hausverwaltung an. Einen Tag später taucht ein uns inzwischen wohlbekannter Handwerker auf, der dazu abgestellt wurde, unser Bad zu putzen. Er sagt kein Wort, während er alle Fäkalien zusammenwischt. Eine Erklärung gibt es auch nicht. Wir vermuten, dass es einen Rohrschaden gab und dann der Unterdruck sämtliche Fäkalien aus den anderen Stockwerken in unser Klo und wieder herausgedrückt hat. Inzwischen ist es wieder Frühjahr. Gute 2 Jahre sind vergangen, seit alles angefangen hat. Selbst die Bewohner aus den anderen Häusern, den Häusern in unserer direkten Nachbarschaft, haben die Nase voll. Zum Beispiel Bernadette, deren Hinterhof an unseren grenzt.
Also wo es dann wirklich unangenehm wurde, war, als der Dachstuhl abgerissen wurde. Das war also nicht nur eine Dreck- und Lärmbelästigung, sondern es flogen öfters große Ziegelsteine hier rüber in unseren Hof übertags, während dort kleine Kinder gespielt haben. Und es ging so weit, dass wir deshalb auch die Polizei mal gerufen haben.
Auch ich rufe deshalb die Polizei, weil ich nicht mehr zu den Mülltonnen im Hof komme, ohne von Steinbrocken getroffen zu werden. Die Handwerker klopfen gerade den Putz an der Außenwand ab. Als die Polizei kommt, hören die Handwerker schnell auf. Sie werden ermahnt und arbeiten 1-2 Stunden später einfach weiter. Tom aus dem Erdgeschoss, mit uns einer der letzten im Haus, ruft ebenfalls die Polizei, weil er beobachtet, wie ein Kran ungesichert schwere Platten über den öffentlichen Gehsteig baumeln lässt, um sie aufs Dach zu hieven. Tom ist sich sicher, unser Eigentümer versucht, uns jetzt nur noch irgendwie aus unseren Wohnungen herauszubekommen. Nicht nur, indem er uns ständig mit Abmahnungen und Klagen überhäuft, auch indem er immer wieder Gründe sucht, uns irgendwie fristlos kündigen zu können. Zum Beispiel wegen nicht gemeldeter Untermieter.
Ich hatte 2 Australier zu Besuch, kurz vor Weihnachten, die gar nicht bei mir wohnten, sondern die ich bloß einlud zu einem Abendessen. Und nachdem mir die Milch ausgegangen ist zum Kochen, habe ich die beiden gegenüber zum Tengelmann geschickt. In dem Augenblick war der Eigentümer mit seinem Bekannten da und hat die beiden ausgefragt, was sie denn hier machen, wo sie herkommen, was sie hier tun. Und vor Gericht hat der Typ dann ausgesagt, die beiden hätten gesagt, sie wären hier Untermieter. Ich hätte sogar Belege gehabt, dass sie woanders gewohnt haben. Er hat immer gesucht, dass er mir eine fristlose Kündigung geben kann.
Am Ende aber findet unser Hauseigentümer doch einen Grund. Tom hätte mutwillig Kabel aus der Wand gerissen. Zeugen, die Handwerker. Tom wird fristlos gekündigt. Es kommt zum Gerichtsprozess.
Die Richterin hat nur irgendwann mal gesagt, was wir hier machen, ist Zeitverschwendung. Seine eigenen Arbeiter haben gegen den Typen ausgesagt. Also die haben einfach die Wahrheit gesagt. Also ich habe da überhaupt nichts kaputt gemacht. Und es war ganz klar, dass er den Prozess verliert. Und er wusste es. Alles, was er gesagt hat, war vollkommen haltlos, war nicht belegbar. Es war ein vollkommen lächerlicher Prozess.
Obwohl die fristlose Kündigung also haltlos zu sein scheint, zieht Tom am Ende ebenfalls aus.
Und dann ging es mir eigentlich nur noch ums Geld. Weil ich wusste, dass ich den Kampf verliere. Und einfach als finanzieller Ausgleich, weil ich weiß, dieselbe Wohnung hätte sicher 1200 Euro woanders gekostet, vielleicht sogar 1400 Euro. Und den finanziellen Ausgleich wollte ich mindestens für die nächsten 7, 8 Jahre haben.
Er einigt sich mit unserem Vermieter auf eine fünfstellige Summe und geht. Auch bei meinem Mann und mir findet unser Eigentümer am Ende Gründe, uns fristlos zu kündigen. Es ist ein schöner Frühlingstag, der erste richtig warme Tag im April. Da ich heute trotz Baulärm von zu Hause aus arbeiten muss, beschließe ich, die Mittagspause der Handwerker zu nutzen und auch eine kurze Pause einzulegen, um die ersten schönen Sonnenstrahlen im Jahr zu genießen. Zuvor noch stelle ich einen Topf Nudelwasser auf den Herd. Unsere Gartenliege ist im Hinterhof zusammengeklappt, unter Bauschutt vergraben. Ich hole sie raus, putze sie ab und setze mich vor die Mülltonnen ans Gerüst, der letzte freie Platz im Hof. Nach einigen Minuten kommt der Vorarbeiter und bittet mich wegzugehen. Er sagt, er hätte Angst, dass Baumaterial ungesichert vom Dach auf mich fallen könnte. Ich ärgere mich und sage, dass ich in ein paar Minuten sowieso gleich wieder hochgehen werde, um die Nudeln in den Topf zu schmeißen und zu essen. Der Vorarbeiter nickt und sagt, okay. Am nächsten Tag dann die Kündigung im Briefkasten.
Dann gab es diese fristlose Kündigung aus zwei Gründen, weil du die Polizei gerufen hast, als die Steine von der Fassade heruntergefallen sind und gesagt wurde, das wäre halt Verleumdung und irgendwie Behauptung falscher Tatsachen. Und der zweite Grund war, dass du dich geweigert hast, ein nachmittägliches Sonnenbad zu beenden, was dermaßen schwerwiegende Folgen für die Baustelle hatte, dass eine sonnenbadende Mieterin den ganzen Betrieb in solcher Weise aufhält, dass erheblicher finanzieller Schaden entsteht. Also beides wirklich schräge Anschuldigungen, die man auch nach mehrmaligem Lesen kaum auf die Matte kriegt, um was das hier eigentlich geht. Also es war wirklich skurril.
Genauer Wortlaut aus der fristlosen Kündigung. Trotz aller Bitten und Zureden hätte die Mieterin vorsätzlich den Bauablauf in erheblichem Maße gestört. Die Kündigung bringt ein Bote am 30. April, ein Tag vor dem 1. Mai. Also kurz vor einem Feiertag. So wie bei vielen Schreiben, die wir vom Anwalt unseres Eigentümers erhalten.
Es gibt immer Zufälle, aber der Zufall ist der, wenn es kurz vor Feiertagen oder vor dem Wochenende kommt, dass man dann im Zweifelsfall sich eben nicht mehr mit dem Mieterverein oder einem Anwalt in Verbindung setzen kann und dann erstmal ein paar Tage da sitzt und so eine Kündigung auf dem Tisch liegen hat, ob jetzt wirksam oder nicht.
Also auch das Strategie. Unser Rechtsberater mahnt wieder zur Gelassenheit. Eine fristlose Kündigung ohne vorherige Abmahnung sei in der Regel gar nicht zulässig. Wir weisen die Kündigung zurück. Und trotzdem, sollte es unser Vermieter darauf anlegen, müssen wir vor Gericht und dann steht Aussage gegen Aussage. Zur Sicherheit soll ich Zeugen suchen, sagt unser Rechtsberater. Die Polizisten, die ich gerufen habe, Nachbarn, die was gesehen haben könnten. Ich mache mich also dran. Ich nehme mir ein paar Tage frei, telefoniere die Nachbarn ab, laufe zur Polizeidienststelle in unserem Viertel. Alle sagen sofort zu, zur Not vor Gericht auszusagen. Ich freue mich. Eigentlich. Doch plötzlich kommt mir alles so albern vor. Was tue ich hier eigentlich? Auf einer Polizeiwache an einem schönen Tag mitten im Mai? Ich bin am Ende.
Klar, wenn du schon nur mit dieser einen Sache die ganze Zeit Stress hast, dass du in deiner Wohnung bleiben kannst, dass deine Existenz nicht bedroht ist, dass du dich irgendwie gegen die zahlreichen Drohungen, Angebote, Lärmbelästigung irgendwie zur Wehr setzen musst. Und dann wirst du dann schon als hysterisch irgendwie dargestellt, weil du dich so reinsteigerst. Dann bist du halt irgendwie an einem Punkt, glaube ich, wo du irgendwann mal denkst, was mache ich eigentlich? Ist es richtig, was ich mache? Alle halten mich total für wahnsinnig. Und das ist total absurd eigentlich.
Du warst jenseits von Eden. Du warst so hektisch, du warst so angespannt. Ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Aus, basta, Schluss. Das waren deine Worte damals.
Erinnert sich unsere Nachbarin Katharina. Mein Mann und ich beschließen, die Reißleine zu ziehen. Nach so vielen Auseinandersetzungen sind wir uns endlich mal wieder einig. Unser Vermieter hat gewonnen. Wir sind ausgelaugt und müde. Und können den Baulärm von morgens um 7 bis abends um 18 Uhr nicht mehr ertragen. Wir beginnen, eine neue Wohnung zu suchen.
Dadurch, dass wir auch gemerkt haben, der Druck wird jetzt nicht weniger, sondern eher eigentlich nochmal alles aggressiver. Die ganze Kommunikation, der ganze Konflikt hat sich eigentlich nochmal auch verschärft durch diese fristlose Kündigung und so weiter. Als wir im ersten Stock schon waren, hat sich nichts beruhigt und es wurde immer schlimmer, dass dann einfach dadurch auch die Entscheidung kam, ja, wir ziehen jetzt aus, auch wenn wir noch länger da wohnen könnten, was haben wir davon? Ja, es geht einfach so viel Lebensqualität verloren und haben dann einfach auch uns dann ganz erleichtert gefühlt so mit dieser Entscheidung, so jetzt komm, scheiß drauf, jetzt packen wir's.
Gut fühlt es sich für mich trotzdem nicht an. Eigentlich wollten wir hier nie ausziehen. Rein rechtlich hätten wir hier sogar noch 10 Jahre wohnen bleiben dürfen, so das Gesetz. Und doch, 2 Jahre nachdem alles angefangen hat, war es das dann. Um ehrlich zu sein, es fühlt sich wie eine Niederlage an. Aber hatten wir je eine echte Chance? An dem Tag im Sommer, an dem wir schließlich ausziehen, wird der Balkon in unserer Wohnung im 1. Stock fertiggestellt. Als letzte noch offene Baumaßnahme in unserer modernisierten Wohnung. Benutzen werden wir ihn nie.
Ich weiß noch, wie deine Kisten gekommen sind und du alles reingepackt und ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr auch. Was auch verständlich war.
Am gleichen Tag ziehen die ersten Käufer in eine der leerstehenden, bereits luxussanierten Wohnungen ein. Sie haben die Wohnung im 3. Stock gekauft, die jetzt rund 140 Quadratmeter groß ist und die für knapp 2 Millionen Euro im Internet zum Verkauf angeboten war. Zusammengelegt aus 2 Wohnungen, in der zuvor unsere Nachbarn, die alleinstehende Mutter mit ihrem Sohn sowie eine ältere Dame gewohnt haben. Die neuen Käufer, ein junges, posches Paar, wissen davon nichts. Und wollen auch davon nichts wissen.
Hallo.
Warte mal einen Moment, ganz kurz.
Ich mache ein Radio-Feature über meine alte Wohnung.
Passt überhaupt nicht.
Okay.
Ehrlich nicht.
Ich komme einfach wieder.
Ich bin am Telefon.
Okay, ich komme einfach gleich nochmal.
Ich werde länger, das passt nicht.
Okay, dann komme ich wann anders wieder.
Super.
Alles klar.
Der neue Bewohner des 3. Stocks in unserem Haus knallt die Türe vor meiner Nase zu. Und wir ziehen aus. In eine Wohnung weit außerhalb der Stadt, in einer kleinen Gemeinde im Landkreis München. Es ist die einzig bezahlbare Wohnung, die wir auf die Schnelle finden können. Jetzt gehören wir zum Großteil der ganz normalen Münchner, die jeden Tag mit der S-Bahn in die Stadt pendeln. Heute, viel später, frage ich mich, wie waren wir da eigentlich reingeraten? Was hatte uns nur zu solchen Häusernahkampf-Zombies gemacht? Damals war mir die Antwort nicht klar. Heute denke ich, unser neuer Hausbesitzer und Vermieter hatte es von Anfang an darauf angelegt. Und das Gesetz hat das mehr oder weniger zugelassen. Alles legal, höchstens im Graubereich. Uns blieb einfach nichts anderes übrig. Alles ziemlich typisch, sagt unser Rechtsberater.
Typisch insofern, als umfassende Modernisierung durchgeführt worden sind, mit den zu erwarteten Maßnahmen, mit den zu erwartenden Auswirkungen für den Mieter, mit dem von Anfang an ja auch ziemlich deutlich geäußerten Wunsch des Vermieters, dass sie doch aus der Wohnung gehen. Und im Endeffekt kam es ja dann auch so.
In unserem alten Mehrfamilienhaus lebt heute nur noch Katharina als einzige von uns alten Bestandsmietern von damals. Sie hat durchgehalten. Ihre Wohnung im 1. Stock wurde zwar ebenfalls verkauft, aber ihr jetziger Vermieter lasse sie in Ruhe dort wohnen, sagt sie.
Aber die Zeit vorher, diese Ungewissheit, das ist das Aufreibende. Also das muss ich schon sagen, war eine schwere Zeit.
Es war eine schwere Zeit. Heute kann ich sagen, es geht uns gut. Ich bin einfach nur froh, dass es vorbei ist. Das war die Radio-Doku mit der Serie Der Kampf um meine Wohnung von mir, Miriam Garufo. Ton und Technik: Susanne Harasim. Regie: Klaus Uhrig und Maximilian Josef. Redaktion: Klaus Uhrig. Alle 3 Folgen der Radio-Doku gibt es im Radio-Doku-Podcast oder in der ARD-Audiothek.